Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo. Aus Afghanistan, wo wir heute hinblicken wollen, hören wir meist diese Meldungen.
Einer von 8 Selbstmordattentätern hat sich am Eingangstor in die Luft gesprengt. Die anderen drangen in die Büros ein und begannen das Massaker. Sie kamen auch in die oberen Etagen und töteten dort viele Leute.
43 Menschen kamen bei diesem Anschlag in Kabul vor 3 Wochen ums Leben. Die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtert sich weiter. Kein gutes Vorzeichen für die Präsidentschaftswahl im Juli. Verantwortlich sind meist Taliban oder IS-Kämpfer, aber auch afghanische und US-Soldaten töten viele Zivilisten im Land. Solche Fälle werden jedoch kaum aufgearbeitet. Es gibt selten Bilder, umso wichtiger, dass es Journalisten gibt, die dazu recherchieren und uns Einblicke gewähren. So wie heute in der Weltzeit Emran Feroz. Er hat eine tödliche Razzia von afghanischen Spezialeinheiten untersucht.
Das war Ende Oktober, um genau zu sein. Die Nacht vom 23. Oktober auf den 24. Oktober. Der Schauplatz dieser Razzia war das Dorf Shahidanumina in der ostafghanischen Provinz Nangarhar, und zwar im Distrikt Rodat. Und das ist ein eher abgelegenes Dorf, aber ein ruhiges Dorf, was laut aktuellem Kenntnisstand auch nicht von irgendwelchen militanten Gruppierungen oder so kontrolliert wird. Und da fand dann eben ein Massaker statt.
Sie haben unser Haus gestürmt. Es waren afghanische Soldaten und sie fingen an zu schießen, ohne Rücksicht. Sie suchten Taliban, aber da war niemand.
Abdul Samad ist eben ein Einwohner dieses Dorfes. Er ist ein Familienmitglied bzw. Cousin von 2 dieser Opfer. Man muss sich das so vorstellen, das sind eben afghanische Großfamilien in Dörfern. In Städten ist es ähnlich, aber nicht so extrem wie in Dörfern, dass halt wirklich alle, das heißt mehrere Männer, mehrere Frauen und mehrere Kinder in einem Haus leben, also in so einem Compound quasi. So ein Haus wurde dann eben angegriffen. Abdul Samad hat das eben hautnah miterlebt. 2 der Opfer waren eben 2 seiner Cousins. Qari Saidullah und Qari Qudratullah hießen die. Das waren ältere Männer. Die waren quasi alle im Wohnzimmer versammelt, so wie das eben nachts ist. Also da wird auch im Wohnzimmer geschlafen. Plötzlich hörten sie eben Geräusche, schweres Militärgerät und auch Explosionen. Einige Minuten darauf wurde dann auch dieses Wohnzimmer von Soldaten gestürmt. Mehrere afghanische Soldaten betraten das Haus von Abdul Samads Familie. Versammelt waren eben er, seine Cousins, deren Frauen, deren Kinder. Es war dann so, dass tatsächlich so, wie er es beschrieben hat, in diesem Wohnzimmer einfach wild umhergeschossen wurde und dass es dann am Ende eben mehrere Tote gab.
Wir haben 7 Mitglieder unserer Familie beerdigt, 4 Männer und 3 Kinder. Sie wurden ohne jeglichen Grund getötet. Sie waren allesamt unschuldig. Sie hatten niemandem Schaden zugefügt.
Also insgesamt gab es 7 Tote, 4 Männer und 3 Kinder, wie Abdul Samad es eben erklärt hat. Und unter diesen Opfern befanden sich eben auch die 2 Familienoberhäupter, die 2 Cousins von Abdul Samad, Qari Saidullah und Qari Qudratullah, 2 ältere Männer. Qari ist übrigens nicht Teil der Namens, sondern das ist so ein religiöser Titel, und wenn man den in Afghanistan hat, dann wird er eben oftmals auch mit dem Namen zusammen erwähnt. Und diese 2 Männer wurden getötet. Sie hatten allerdings keinerlei Verbindungen zu irgendwelchen militanten Gruppierungen, sondern sie betrieben eine kleine Apotheke im Dorf.
7 Tote in der Familie von Abdul Samad, damit aber nicht genug in dieser Nacht. Was ist noch passiert im Dorf?
Es war dann so, dass einige Stunden später, gegen 3 Uhr morgens, ein weiteres Haus einer weiteren Familie zum Ziel der Razzia wurde. Dort lebte dann Jamal Khan und die Familie seines Onkels, Akhtar Mohammad. Akhtar Mohammad, das Familienoberhaupt in dem Fall wieder, wurde gemeinsam mit seinem 9-jährigen Sohn während dieser Razzia getötet, während seine Ehefrau und ein weiteres Kind verletzt überlebten.
Das heißt, ein zweites Haus. Wie viele Häuser wurden dann insgesamt angegriffen in dieser Nacht und wie viele Tote und auch Verletzte gab es?
Also laut aktuellem Kenntnisstand, und das ist, denke ich, auch der abschließende Kenntnisstand, wurden im Laufe dieser Nacht 3 Häuser angegriffen und es gab mindestens 14 Tote. Das waren allesamt Zivilisten. Hinzu kommen noch mehrere Verletzte.
Warum das alles? Mit welcher Begründung sind die afghanischen Einheiten damals im vergangenen Oktober in dieses afghanische Dorf in der ostafghanischen Provinz Nangarhar eingedrungen?
Diese Spezialeinheit ist eben bekannt dafür, Terroristen zu jagen, sprich Mitglieder von Taliban und IS. In diesem Fall wurde natürlich der gleiche Vorwand in den Raum geworfen. So berichtete etwa das afghanische Nachrichtenmedium Pashwok von einer anonymen Quelle des afghanischen Geheimdienstes NDS. Also dieser NDS, dieser Geheimdienst, koordiniert auch diese Einheit, diese Spezialeinheit, die eben diese Razzien durchführt. Und laut dieser anonymen Quelle wurden die Häuser im Dorf gestürmt, um mehrere IS-Militante dingfest zu machen. Und darunter soll sich auch ein Bombenbauer namens Qudratullah Farid befunden haben. Jetzt wissen wir aber, es gab einen Mann, der in dieser Nacht getötet wurde, der Qudratullah hieß, im Qadi Qudratullah, der Cousin von Abdul Samad. Und jetzt ist es aber so, dass alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die dann auch bis heute eben weiterhin protestieren und trauern, behaupten, dass Qudratullah kein Terrorist gewesen ist, sondern eben nur ein unschuldiger Apotheker und dass alle anderen Menschen, die in dieser Nacht getötet wurden, ebenfalls keine Terroristen gewesen sind, sondern allesamt Zivilisten.
Hat das für einen großen Skandal gesorgt in Afghanistan? Also wie waren die Reaktionen, als bekannt wurde, dass eben diese afghanischen Soldaten Zivilisten getötet hatten?
Es gab eigentlich überhaupt keinen Skandal, nachdem die Berichte aus Shahidan und Mina durchsickerten. In Afghanistan war das Interesse eher gering und international natürlich umso mehr. Das hat sicher auch damit zu tun, dass solche Razzien keine Seltenheit mehr sind. Also die passieren sehr oft. Es werden eben auch oftmals Zivilisten getötet. Und es gibt dann kurze Berichte, wie zum Beispiel jenem von Pashwok, diesem afghanischen Nachrichtenmedium, in denen das erwähnt wird. Dann spielt sich noch einiges in den sozialen Medien ab. Das heißt, man sieht zum Beispiel irgendwie die Bilder von Toten und die Bilder der Beerdigung. Und natürlich drücken dann auch einige, ich würde mal sagen, gar nicht so wenige, ihre Empörung aus. Aber Folgen für die Täter gibt es eigentlich gar keine und die Aufarbeitung solcher Geschehnisse ist auch, also findet auch kaum statt und die mediale Aufmerksamkeit ist meistens eher gering. Es gibt einige Journalisten, die selbst versuchen, zu den Hintergründen zu recherchieren. Ich finde, deren Arbeit muss man auch loben, denn die ist sehr wichtig, denn das sind vor allem unabhängige afghanische Journalisten, die dort leben, die teils aus solchen Dörfern kommen. Und die versuchen eben, solche Geschehnisse in diesem großen ganzen Afghanistan-Krieg einzuordnen.
Ich war in jener Nacht nicht im Dorf, sondern besuchte meinen Vater in einem nahegelegenen Krankenhaus. Als ich am nächsten Morgen zurückkehrte, erfuhr ich, dass mehrere Menschen von Soldaten ermordet wurden.
Atta Khan Shinwari, das ist ein lokaler Radiojournalist, der in diesem Fall eher zufällig auch tatsächlich aus diesem Dorf stammt. Er arbeitet in Jalalabad, der Provinzhauptstadt von Nangarhar, für diesen Radiosender. Und in der Nacht, in der die Razzia stattgefunden hat, war er nicht in dem Dorf, da er seinen kranken Vater in einem nahegelegenen Krankenhaus besuchte. Und als er eben dann am nächsten Morgen zurückkam, erfuhr er eben von den getöteten Dorfbewohnern.
War das für ihn ein schrecklicher Einzelfall, den er dort gesehen hat, oder hat er sowas schon häufiger in der Region beobachtet?
Die Razzia war für Atta Khan kein Einzelfall. Er hat in den letzten Monaten und Wochen immer wieder von solchen Razzien in der Region gehört. Und vor allem im Fall seines Dorfes hat ihn das sehr überrascht, weil er eben meint, dass in diesem Dorf weder der IS noch die Taliban das Sagen haben, sondern dass da die Regierung präsent ist. Und warum dann in ausgerechnet solch einem Dorf Zivilisten getötet werden, das ist für ihn ein Rätsel.
Viele Menschen verachten extremistische Gruppierungen wie den IS und die Taliban. Sie haben viele Verbrechen begangen. Doch die Soldaten machen sich wirklich keine Freunde, wenn sie so viele Zivilisten, darunter Kleinkinder, töten.
An dem Morgen darauf, als eben auch Atahan ins Dorf zurückkam, protestierten zahlreiche Dorfbewohner. Da hörte man dann eben diese klassischen Tod für Amerika-Slogans, die allgegenwärtig waren. Die Demonstranten besetzten wichtige Straßen, in diesem Fall etwa die Hauptroute zwischen den Städten Jalalabad und Turcham, und wollten eben dadurch auf sich aufmerksam machen und auf dieses Verbrechen aufmerksam machen. Die Empörung war dementsprechend schon groß im Dorf, weil für alle Menschen im Dorf eindeutig klar war, dass hier Zivilisten getötet wurden. In den sozialen Medien verbreiteten sich einige Bilder der Beerdigungszeremonie der Opfer ebenfalls sehr schnell. Da waren es dann natürlich nicht nur Aktivisten und Journalisten, die diese Bilder verbreiteten, sondern auch einschlägige Taliban-Accounts, weil das für die natürlich ein gefundenes Fressen ist. Es ist tatsächlich so, dass derartige Razzien keine Seltenheit sind und auch gar keine neue Entwicklung in Afghanistan darstellen, sondern dass sie eben schon seit Beginn des NATO-Einsatzes Ende 2001 zum Alltag in den ländlichen Gebieten in Afghanistan gehören. Es gibt auch verschiedene Akteure, die diese Razzien durchführen, was zum Beispiel im Fall der erwähnten Razzia eher, also ich sag mal, das ist keine Ausnahme, aber was wir eindeutig wissen, ist, dass hier nur afghanische Einheiten beteiligt gewesen sind. Es gibt aber sehr wohl und es gab auch in der Vergangenheit sehr viele Razzien, die eben von US-Streitkräften ausgeführt wurden. Und ein Beispiel hierfür ist eine Razzia aus dem Jahr 2012 in einem Dorf namens Kalasheikh. Dort waren es dann tatsächlich amerikanische Eliteeinheiten, die gemeinsam mit afghanischen Soldaten ein Haus stürmten, und zwar das Haus eines Mannes namens Abdelhadi Momand. Momand war ein Mann, der eher dafür bekannt war, alles andere zu sein als ein militanter Kämpfer. Er arbeitete nämlich für die lokale Wahlbeschwerdekommission und pflegte ziemlich gute Kontakte zur Regierung. Während dieser Razzia wurden Momands Bruder Abdul Wakil und sein Neffe Gulhadi von den Soldaten getötet. Eine anschließende Untersuchung gab es nicht, stattdessen wurde die Familie ignoriert.
Sie schossen einfach um sich und zeigten keinerlei Rücksicht. Es war ihnen vollkommen egal, wen sie töteten. Als wir eine Untersuchung verlangten, hat man uns abgewimmelt. Irgendwann haben wir dann die Hoffnung aufgegeben.
Nuzul Hadi lebt eben gegenwärtig weiterhin in der Provinzhauptstadt Jalalabad. In seinem Dorf kann er nicht mehr leben, weil er meint, dass dort die Gefahrenlage einfach zu hoch sei zurzeit. Er hat aber Erfahrung mit derartigen Operationen und ist der Meinung, dass sie eben eher Extremismus und Militanz schüren.
Zwischen 2012 und 2013 fanden viele US-Geheimoperationen in meiner Heimatregion statt. Wir alle wissen, dass dabei sehr viele Zivilisten getötet wurden. Ein Resultat solcher Massaker ist, dass selbst jene Afghanen, die die Regierung unterstützen oder mit ihr sympathisieren, sich von ihr abwenden. Es heißt dann immer wieder seitens der Regierung oder der Amerikaner, dass man den Taliban Unterschlupf gewährt habe. Ich habe viele tote Kinder gesehen, die zum Opfer solcher Razzien geworden sind. Dafür gibt es keine Entschuldigung.
Warum werden diese Kinder und Erwachsenen getötet in Afghanistan? Sind das viele Fehler der afghanischen oder der US-Geheimdienste oder sind es Fehler der jeweiligen Soldaten, die diese Einsätze durchführen?
Es ist tatsächlich schwierig, ob man jetzt wirklich nur von Fehlern sprechen kann oder ob gewisse Szenarien bewusst herbeigeführt werden. Meiner Meinung nach lässt sich das schwer sagen. Was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass es sehr viele Beispiele von Razzien gibt aus der Vergangenheit, die sehr klar deutlich machen, dass die Informationen, zum Beispiel die den Amerikanern zugespielt werden, nicht korrekt sein können. Und zwar ist es konkret dann der Fall, wenn man nach der Razzia ein bisschen recherchiert und dann einfach merkt, dass das Opfer jemand gewesen ist, der das komplette Gegenteil vom eigentlichen Ziel sein sollte. Also kein militanter Kämpfer, sondern jemand, der ganz klare Verbindungen zur afghanischen Regierung hat oder sogar ein Mitglied von der ist. Dann stellt sich natürlich schon die Frage, wie kann sowas passieren und wie blind vertrauen die Amerikaner diesen Informationen? Wie sammeln sie überhaupt diese Informationen? Und natürlich muss die Kritik auch die afghanischen Akteure in diesem Kontext treffen, vor allem eben den afghanischen Geheimdienst, NDS, der schon sehr fragwürdig vorgeht und der auch sehr oft, meiner Meinung nach, die Amerikaner bewusst mit falschen Informationen beliefert hat, einfach weil man sich oft denkt, naja, ist doch egal, das merkt sowieso niemand.
Tja, es gibt eben doch einige, die etwas bemerken. So wie Emran Feroz, der zu den tödlichen Razzien in Afghanistan recherchiert hat für die Weltzeit, zusammen übrigens mit dem Londoner Bureau of Investigative Journalism. Und er hat mir auch erzählt, dass der frühere Präsident Karzai selbst ein Familienmitglied bei so einer Razzia durch US-Soldaten verloren hat. Vielleicht auch deshalb hat er sich mal öffentlich kritisch dazu geäußert. Vom aktuell regierenden Präsidenten Ashraf Ghani, der im Juli wiedergewählt werden will, ist da nichts zu hören. Aber es gibt auch positive Seiten des Einmarsches der internationalen Koalition 2001 in Afghanistan, an der ja auch Deutschland beteiligt ist. Frauen genießen nach dem Fall der Taliban mehr Rechte. Was sich getan hat und was noch fehlt, soll uns jetzt Leila Noor sagen. Sie lebt in Bremen und hilft von dort mit dem Verein Independent Afghan Women Association Kindern und Frauen in Afghanistan. Hallo.
Hallo, Herr Sandhu.
Sie wurden in der afghanischen Hauptstadt Kabul geboren, 1949, als Tochter des Oberbürgermeisters, sind dann später zum Studium nach Deutschland gekommen, anschließend wieder zurück nach Afghanistan und mussten dann durch den Einmarsch der Sowjetunion 1979 flüchten. Seit dem Sturz der Taliban sind Sie wieder regelmäßig in Afghanistan und ich vermute, Sie beobachten dort eine positive Entwicklung, was Frauen betrifft.
Ja, also das muss ich sagen, weil 2002 bin ich zum ersten Mal nach Afghanistan gereist, wegen unserer Schulprojekten. Und da war ich natürlich sehr, sehr schockiert. Das war nach Taliban-Herrschaft. Und die tragische Entwicklung des Landes hat mich natürlich sehr mitgenommen. Es waren kaum Frauen auf der Straße zu sehen. Und wenn überhaupt, dann waren die verschleiert mit Burqa. Und aber da ich jedes Jahr zweimal im Jahr wegen unserer Schulen nach Afghanistan fliege, bin ich auch eine Zeugin dieser Entwicklung die letzten 16, 17 Jahren. Also ich sehe auch jedes Jahr die Entwicklung, dass mehr Mädchen zur Schule gehen können, dass die auch Universitäten besuchen können und dass viel mehr Frauen auf der Straße auch ohne Schleier gehen und das Straßenbild hat sich auch geändert. Die Frauen sind selbstbewusster. Man sieht viele Frauen auch ohne Schleier. Frauen arbeiten in viele Behörden, Ministerium und sind auch viele, einige Frauen im Parlament vertreten. Und auch wurden Frauen als Ministerin eingesetzt. Man darf aber auch nicht aus Acht lassen, dass während der Taliban-Herrschaft haben auch großartige Frauen sich sehr für die Bildung des Mädchen eingesetzt. Sie haben heimlich zu Hause in den Häusern Mädchen unterrichtet und haben ein Risiko, großes Risiko auf sich genommen.
Trotzdem ist ja immer noch ein zentrales Thema, Sie haben es angesprochen, Bildung. Also die Rate der Analphabeten, ja, die ist schon deutlich gesunken, aber immer noch bei rund 60% der Erwachsenen in Afghanistan. Vor allem Frauen müssen hier immer noch stark aufholen. Wie kann das gelingen und was tun Sie dafür?
Der Nachholbedarf ist groß. Es fehlen 2000 Schulen und fast 4 Millionen Kinder haben keinen Zugang zur Bildung. Und natürlich, die Regierung muss da große Leistung tun. Aber wir, unser kleiner Verein, hat angefangen vor 16 Jahren. Und wir haben die erste Schule damals gegründet für 500 Mädchen und Jungs. Und heute sprechen wir über 14.000 Schüler und Schülerinnen. Und wir haben dieser Verein, wir arbeiten alle ehrenamtlich. Wir haben es geschafft, für 14.000 Mädchen und Jungs einen Zugang zur Bildung zu schaffen. Wir haben mehr als 10 Schulgebäude gebaut, Tagesstätte. Also man sieht, wenn die Wille da ist, man kann halt auch viel machen. Bloß leider die Regierung ist korrupt. Und Geld genug ist da eingeflossen. Die hätten viel mehr machen können, aber es lag auch an verschiedenen Erziehungsministerien oder an das System überhaupt, dass es leider immer noch so wenig Schulen gibt.
Wer macht Ihnen da mehr Sorgen mit der Entwicklung mit Afghanistan? Ist das eher die Regierung oder ist es die Sicherheitslage und die Taliban, die Ihnen da mehr Sorge bereiten, damit es Fortschritte gibt in Afghanistan?
Ja, beides, weil es ist leider, die Stabilität ist nicht vorhanden, die Sicherheit ist nicht da. Wir brauchen Frieden auf dem ganzen Land und auch der Herstellung der sozialen und gesellschaftlichen Infrastrukturen und vor allem auch Bekämpfung der Korruption und Drogenhandel. Und dann auf der anderen Seite die Taliban, die sich auch mit Regierungsleuten bekämpfen. Und wer leiden darunter? Die zivile Bevölkerung. Das ist meine ganz große Sorge. Und wie Sie wissen, die Attentate haben sehr viel zugenommen, besonders nach 2016. Und das ist nicht nur meine Sorge, das ist nicht nur meine Angst, sondern die gesamte afghanische Bevölkerung lebt in einer Unsicherheit und große Sorge.
Und in dieser Sorge wird jetzt gewählt in diesem Jahr 2019. Ein neuer Präsident soll bestimmt werden. Welche Rolle spielen hier Frauen, sowohl auf der Seite der Wählerinnen als auch auf der Kandidatenseite?
Ja, Sie wissen, dass es für Frauen immer sehr schwierig ist. Es gibt natürlich verschiedene mutige Frauen, die sich auch zur Wahl gestellt haben, aber ich sehe leider die Chance für die zu wenig, weil meine große Sorge ist zurzeit, oder nicht nur meine, sondern von vielen Menschen, dass halt auch viele von Taliban sich auch, zum Beispiel Hekmatyar, ein Verbrecher, eine, der damals die Amerikaner auf seinen Kopf fast über 20 Millionen aufgesetzt haben, der war der gesuchte Mann und seit 3 Jahren darf er mit der Regierung praktisch zusammenarbeiten. Und seitdem hat auch viele Attentate zugenommen. Und der hat sich auch als Kandidat dargestellt. Also wie man manche Namen da liest, dann wird schon einem Angst und Bange.
Und abschließend gefragt, wenn Sie jetzt auf die Zukunft von Frauen blicken in Afghanistan, was glauben Sie, wie viele Jahre müssen noch ins Land gehen, damit so etwas wie Gleichberechtigung und Empowerment von Frauen dort auch wirklich Realität geworden ist?
Also ich glaube, von Gleichberechtigung sind wir sehr, sehr weit entfernt. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und bevor das geschieht, müssen noch viele andere Sachen, es muss die Sicherheit da geleistet werden. Es muss auch in der Bildung viel gemacht werden. Es muss auch die Rolle des Frau da anders gestellt werden. Das ist ein langer Weg, aber ich gebe nicht die Hoffnung auf. Es gibt großartige Frauen, die alle engagiert sind, die auch trotzdem sehr viel Mut haben. Aber das ist ein ganz langer Weg.
Sagt Laila Noor in Bremen vom Verein Independent Afghan Women Association, der Kindern und Frauen in Afghanistan hilft. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Den Link zum Verein finden Sie bei uns natürlich auch auf deutschlandfunkkultur.de unter Weltzeit. Wenn Sie ihn unterstützen wollen oder sich noch mehr informieren wollen, auch über Afghanistan, können Sie das natürlich auch bei uns weiterhin tun in der Weltzeit. Ich bin André Zante und bis zum Sommer werden wir sicherlich wieder in das Land blicken.